durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Im Augenblick befinden wir uns in dieser Reihe im Alten Testament, und zwar im Buch der Sprüche. Salomo, der berühmte König Israels, ist zum Teil der Autor dieser umfangreichen Sprichwörtersammlung. Zum Teil ist er aber wohl auch nur deren Herausgeber. In dieser Sendung wollen wir uns Kapitel 24 vornehmen. Das 24. Kapitel im Buch der Sprüche Salomos ist wohl das letzte, das er geschrieben oder zumindest selbstständig überarbeitet hat. Denn ab Kapitel 25 begegnen wir sozusagen einer Auftragsarbeit. Die dann folgende Sprüchesammlung wurde nämlich auf Veranlassung von König Hiskia zusammengestellt. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass Salomo sehr viele Sprüche verfasst und gesammelt hat und dass uns nur ein kleiner Prozentsatz der Gesamtzahl vorliegt. Zum Teil handelt es sich um gewaltige Wahrheiten, die uns anrühren und unser Leben lenken können. In den ersten beiden Versen in Kapitel 24 klingt das dann so: Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein, denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten zum Unglück. Das ist etwas, was uns schon zuvor präsentiert wurde. Wir finden im Buch der Sprüche immer wieder eine Wiederholung von Dingen, die wichtig sind. Zum Beispiel ist eine Menge über die Verwendung der Zunge und über den Stolz gesagt worden und darüber, was es heißt, ein Narr zu sein. Es sind Dinge, die immer wieder betont werden, weil sie in das Leben übersetzt werden müssen. Und sie betreffen viele ganz gewöhnliche Menschen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich anfangs mal gesagt habe, Sie werden gewiss ein passendes Sprichwort finden für jede Person, die Sie kennen. Wir haben bereits eine große Zahl entdecken können, die auch zu verschiedenen Charakteren der Bibel passen. Der 73. Psalm, ein Psalm von Asaf, befasst sich mit dem gleichen Thema wie unser Vers hier in den Sprüchen. Asaf schreibt, »Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Sie sind nicht in Mühsal, wie sonst die Leute, und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden.« Asaf ist darüber beunruhigt, und ich vermute mal, dass auch Sie schon darüber beunruhigt waren. Ich jedenfalls habe diese Gefühle auch schon gehabt. Ich erinnere mich, als ich ein armes Jüngelchen war, dass ich nicht verstehen konnte, warum ich arm zu sein hatte und die Schule verlassen musste, um zu arbeiten, als ich gerade einmal 14 Jahre alt war. Ich sah mich um und sah die anderen Jungen, die gut in der Lage waren, zur Schule zu gehen, aber die abgingen, weil sie die Schule hassten. Ich hatte also eine echte Frage, weil ich so ein Verlangen nach einer guten Ausbildung hatte. Jetzt beschäftigt sich Salomo mit dieser Angelegenheit. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein. Warum das? Weil ein Tag der Abrechnung kommt. Asaf sagte, er verstehe nicht, warum die Bösen vorankommen, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Anders ausgedrückt, sie werden es mit Gott zu tun bekommen. Wenn wir auf die Welt blicken, sehen wir ein hohes Maß an Ungerechtigkeit, und es gibt sehr wenig, was Sie und ich dagegen tun können. Ich selbst gehöre zu einer Generation, die gern gegen alles Mögliche protestiert hat. Diese Generation hat versucht, viele Dinge aus dieser Welt zu harmonisieren. Ich glaube jedoch nicht, dass all das Protestieren jedes Problem lösen kann, weil das Problem im Herzen des Menschen liegt. Es ist das Herz des Menschen, das geändert werden muss. Gott ist es, der diese Sache eines Tages zur Ruhe bringen wird. Wir können Gott vertrauen, dass er das tun wird. Sie und ich haben es nötig, unseren Platz im Leben zu erkennen. Es wird aus uns glücklichere Menschen machen, wenn wir erkennen, dass Gott jeden von uns an den für uns bestimmten besonderen Platz gestellt hat, um die uns gestellte Aufgabe hier auf Erden zu erfüllen. Ich sehe bösartige Menschen, die erfolgreich sind, und ich verstehe es nicht. Ich habe Gott ein Dutzend Mal gesagt, dass ich es nicht verstehe. Haben Sie keine Angst, es Gott zu sagen, wie Asaf es tat. Das Wichtigste besteht für Sie darin, mit Gott weiterzugehen, ihm zu vertrauen, dass er für alles eine Lösung finden wird. Wir müssen lernen, die Dinge aus Gottes Sicht zu betrachten. Die Bibel ist voll von Beispielen böser Menschen, die Schlechtes erlebten. Es beginnt mit Kain im ersten Buch Mose. Selbst ein Mann wie Lot, obwohl er ein geretteter Mann war, entschied sich, in der Stadt Sodom zu leben und hatte Erfolg dort. Aber es kam ein Tag, an dem wünschte er, dass er nicht nach Sodom gezogen wäre. Es war ein unverzeihlicher Fehler für ihn, das getan zu haben. Also, wenn Sie das Wort Gottes durchgehen, finden Sie Menschen, denen eine Zeit lang alles ganz leicht von der Hand ging. Und dann können Sie sehen, wie immer neu ein Gericht vollzogen wurde. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Kommen wir nun zu den Versen 3 und 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Das ist ein wunderbares Bild von dem, was wir tun. Ein Mann baut ein Haus, und dann füllt er das Haus mit Möbeln, mit schönen Gemälden und Bildteppichen, mit schönen persönlichen Gegenständen und Wertsachen. Es ist ein Vergnügen, ein Haus wie dieses, so ein schönes Zuhause, zu sehen, das geschmackvoll eingerichtet ist. Auch Sie und ich, wir sollten uns auf Erden ein Haus errichten, aber ein Haus der Weisheit, ein Haus des Wissens. Wir sollten bildlich gesprochen anfangen, unseren Geist und unser Herz anzureichern mit allen Arten von kostbaren Möbeln, Vasen, Bildern und schönen Dingen. Das war es auch, was der Apostel Paulus seinem Schüler Timotheus geraten hat. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Sie und ich, wir sollen unser Herz und das ganze Leben mit dem Wort Gottes füllen. Ich kann Ihnen versichern, auf diese Weise arbeiten wir uns vor in Richtung auf eine schöne Villa. Lassen Sie uns nicht mit einer Bruchbude zufrieden sein. Als ich einmal bei einem Missionar in Südamerika auf Besuch war, nahm er mich in seinem Bezirk mit zu einigen der dortigen Häuser. Viele von ihnen waren, was wir einen angelehnten Schuppen aus alten Brettern nennen würden. Viele von den Häusern waren verfallen, öde Orte. Im Inneren gab es keinen Platz zum Sitzen, nicht einmal einen einfachen Stuhl. Es war da eine Decke oder ein Schaffell in einer Ecke, wo die Familie schlief. Es gab aber kein Bett. Das Kochen wurde draußen im Freien durchgeführt. Ich dachte, wie schrecklich ist das? Ehrlich gesagt, allein an diese Armut zu denken, macht mich traurig. Aber ich sage Ihnen auch, in meiner Heimat gibt es viele Christen, die hätten ihr Leben damit verbringen sollen, mit allen Arten wunderbarer Schätze aus dem Wort Gottes ein schönes Zuhause aufzubauen. Ich meine ein geistliches Zuhause, eine geistliche Heimat mit einem entsprechenden Innenleben. Stattdessen sind sie zufrieden mit einer winzigen geistlichen Bruchbude. Und wenn ich da hineinsehe, oh, diese Ahnungslosigkeit, es ist nichts da, es ist absolut kahl und leer. Im Gespräch mit einer Gruppe von Predigern stimmten sie alle mir zu bei dem Leitgedanken, die größte Tragödie in unseren Kirchen und Gemeinden sei heute oftmals die Unwissenheit der Christen. Diese armen, kleinen, leeren Hütten, die sie haben. Wie sagt es Salomo? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Und weiter geht es mit den Versen 5 und 6. Ein weiser Mann ist stark und ein vernünftiger Mann voller Kraft, denn mit Überlegung soll man Krieg führen. Und wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Es gibt viele nützliche Ressourcen für uns heute. Nicht nur stehen uns Menschen zur Verfügung, bei denen wir Rat suchen können, sondern wir haben auch das Wort Gottes. Ich glaube allerdings nicht an ein Verfahren, dass man die Bibel einfach aufschlägt und irgendeinen Vers antippt und dadurch eine Entscheidungshilfe bekommt. Das Wort Gottes ist kein Roulette, bei dem ein rundes Mittelteil in Bewegung gesetzt wird und wir hoffen, dass es an der richtigen Stelle anhält. Wir müssen wissen, was die ganze Bibel sagt. Wir haben es nötig, Mose und Josua und Samuel und David und Micha und Zacharia und Matthäus und Paulus und Johannes zu lesen. Sie alle sind unsere Berater. Wir können uns jederzeit vor Entscheidungen bei allen von ihnen Rat holen. Und nun weiter in unserem Bibeltext mit den Versen 7-10. Weisheit ist dem Toren zu hoch. Er darf seinen Mund im Rat nicht auftun. Wer sich vornimmt, Böses zu tun, den nennt man einen Erzbösewicht. Das Vorhaben des Toren ist Sünde, und der Spötter ist den Leuten ein Greuel. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Salomo sagt hier etwas, was ziemlich wichtig ist. Es braucht einen Mann, um eines Mannes Arbeit zu tun. Vielleicht kennen Sie die alte Binsenweisheit, nie einen Jungen zu schicken, wenn ein Mann gebraucht wird. Gott benutzt diese Zeiten wirklicher Belastung und Beanspruchung und Prüfung, um unseren geistlichen Charakter zu entwickeln. Das ist die Art und Weise, durch die er uns ermöglicht, zu wachsen. Es ist in der Stunde der Prüfung, in der Sie und ich die geistige Kraft offenbaren, die wir haben. Es ist ein großer Trost für uns zu wissen, dass viele der Männer Gottes sich umgedreht haben und davonliefen, als ihre Prüfung kam. Der Prophet Elia hatte sich auf dem Gipfel des Berges Karmel so mutig erwiesen. Aber als er hörte, dass die Königin Isebel nach ihm schickte mit der Absicht, ihn zu töten, da machte er sich davon und lief in die Wüste, bis er nach Beersheba kam. Er ließ seinen Diener dort zurück und ließ sich in der Wüste nieder, kletterte unter einen Wacholder und sagte nur, »Herr, lass mich sterben.« Und als David von König Saul gejagt wurde, war ihm nicht ein Moment der Ruhe gegeben. David sagte, dass er sich wie ein Rebhuhn in den Bergen vorkäme und dass sie ihn eines Tages fangen würden und töten. Er war sehr entmutigt. Aber beide, David und Elia, lernten in dieser Stunde, dass der Herr in der Lage war, sie zu stärken. Weiter mit Vers 11 und 12. Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, siehe, wir haben's nicht gewusst, fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es, und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Ich denke, es gibt auch jemanden, dem Sie helfen könnten. Es gibt jemanden, dem Sie Christus bezeugen könnten. Und Sie könnten die einzige Person sein, die er hören will. Ich sprach einmal mit einem Mann, der glaubte, dass er für den Selbstmord eines geliebten Menschen verantwortlich sei. Er sagte, er wisse, dass er etwas hätte tun müssen. Ich bin auch der Meinung, er hätte es tun sollen, aber er hat es eben nicht getan. Ein Mensch kann unter großem Druck stehen, weil er etwas verpasst hat zu tun, als er es hätte tun sollen. Gott, der Herr, ist derjenige, der das Herz auf die Waage legt. In einem solchen Fall, wenn wir wissen, dass wir versäumt haben, etwas zu tun, das wir hätten tun sollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zum Herrn zu wenden und zu bitten, »Herr, vergib mir, ich habe versagt. Ich komme jetzt zu dir und bitte dich, mich zu stärken und mir zu helfen.« Der Herr wird diese Art Gebet erhören. Er wird einen Menschen retten aus dem Überwältigtsein von Trauer und Schuldgefühl über sein Scheitern. Wir tun gut daran, die Bedeutsamkeit dieses Sprichworts zu erkennen, um die Menschen zu erreichen, die in Not unsere Hilfe brauchen. Nun zu den Versen 13-16. Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut, und Honigseim ist süß deinem Gaumen. So ist Weisheit, gut für deine Seele, wenn du sie findest, dann wird dir's am Ende wohlgehen, und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. Laure nicht als Gottloser auf das Haus des Gerechten, zerstöre seine Wohnung nicht, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Soweit die Verse 13-16. Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Ein Mann ist im Begriff zu fallen, aber der Gerechte wird wieder aufstehen. Kennen Sie einen solchen Menschen? Simon Petrus war einer. Aber dann müssen wir auch feststellen, dass die Gottlosen versinken im Unglück. Das meint zum Beispiel den Jünger Judas. Dieser Spruch illustriert perfekt diese beiden Jünger unseres Herrn. Petrus war ein Mann, der ständig fiel. Wir können auch sagen, dass er versagte, als er auf dem Wasser zu gehen versuchte. Doch ich glaube nicht wirklich, dass er versagt hat, weil er doch auf dem Wasser gegangen ist. Er ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Aber als er seine Augen von Jesus abwandte und den Sturm sah, begann er unterzugehen. Er fing an zu sinken. Aber denken Sie daran, dass der Herr ihn rettete, und er ging dann zurück zum Boot mit Jesus. Aber Petrus versagte sicherlich in der Nacht, als der Herr Jesus verhaftet wurde. Er verleugnete seinen Herrn dreimal. Immer wieder und immer wieder verfehlte Petrus den Herrn. Aber er stand immer auf und machte mit dem Herrn weiter. Ein Mann kam einmal zu mir und sagte, ich bin so viele Male gescheitert und ich schäme mich, zum Herrn zurückzugehen und ihm erneut zu sagen, dass ich versagt habe und von vorne anfangen will. Ich erwiderte, das mag Ihnen peinlich sein, aber dem Herrn ist das nicht peinlich. Er ist bereit, mit Ihnen wieder neu zu beginnen. Dann fragte er, wie oft kann man scheitern und immer wieder noch zurückkommen? Ich sagte ihm, das weiß ich nicht, aber ich selbst arbeite mich in die Hunderte vor und ich gehe immer noch zu ihm. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass wir immer zu unserem himmlischen Vater gehen und ihm sagen können, dass wir gestolpert sind und wieder schmutzig geworden sind. Er wird uns gleich wieder in seinen Dienst stellen. Wie wunderbar ist es, so einen Vater im Himmel zu haben. Ich komme zu Vers 17 in unserem Bibeltext. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz sei nicht froh über sein Unglück. Wenn man hört, dass bei jemandem, den man nicht richtig mochte, etwas Schlimmes passiert ist, sagt man da nicht auch manchmal insgeheim, ich bin froh, dass ihm das passiert ist? Nun, sagen Sie mir nicht, Sie hätten so etwas noch nie gedacht, denn die menschliche Natur ist doch so. Gott sagt, freue dich nicht, wenn dein Feind fällt. Das ist nicht der Weg, um das Problem zu lösen. Warum? Wir blicken dazu in Vers 18. Dort heißt es, der Herr könnte es sehen und Missfallen daran haben und seinen Zorn von ihm wenden. Wenn Sie sich freuen, weil Ihr Feind fällt, könnte sich der Herr zu ihm umwenden und beginnen, diesem Menschen Gutes zu tun. Dann würden Sie erst wirklich unglücklich sein. So gibt es also auch einen sehr praktischen Grund, sich nicht zu freuen, wenn Ihr Feind fällt. Und weiter ab Vers 19. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Gottlosen. Denn der Böse hat nichts zu hoffen, und die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen. Mein Sohn, fürchte den Herrn und den König und menge dich nicht unter die Aufrührer. Denn plötzlich wird sie das Verderben treffen und unversehens von beiden her das Unheil kommen. Sie denken vielleicht, darüber haben wir doch gerade schon mal etwas gelesen. Ja, es ist der gleiche Gedanke wie in Vers 1 dieses Kapitels. Und warum wird das wiederholt? Wieder, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist. Der Herr will, dass wir gerade das lernen. Haben Sie schon mal bemerkt, dass auch einige der Gleichnisse und bestimmte Wunder unseres Herrn Jesus Christus in der Bibel wiederholt werden? Zum Beispiel die Speisung der 5000. Sie wird in allen vier Evangelien berichtet. Jeder der Evangelisten fügt Einzelheiten hinzu, die Eigenheiten seines Evangeliums sind. Aber dieses Wunder war so wichtig, dass es für uns viermal aufgezeichnet wurde. Und so verhält es sich eben auch mit manchen Sprichwörtern aus dem Buch der Sprüche Salomos. Manche Lehre ist in ihrer Bedeutung so wichtig, dass es dem Sinn nach mehrmals wiederholt wird. Von Vers 23 bis zum Ende des Kapitels gibt es eine Art Anhang, die eingeführt wird mit den Worten, auch dies sind Worte der Weisen. Dann folgt als erste Aussage, die Person ansehen im Gericht ist nicht gut. Hier geht es also um etwas anderes, das der junge Mann, der Schüler in der Schule der Weisheit, lernen soll, bevor er zum Absolvent wird. Es ist nicht gut, die Person im Gericht anzusehen. Das heißt, es ist nicht gut, Parteilichkeit im Gericht zu zeigen. Dies ist eine wichtige Angelegenheit im täglichen Leben und etwas, was gerade heute Not tut. Personen in öffentlichen Ämtern müssen dies wissen. Die Arbeitgeber müssen dies wissen. Jeder auf irgendeinem Posten mit Autorität muss dies wissen. Es sollte keine Günstlingssysteme geben, sondern alle sollen gleich behandelt werden. Vers 24 lautet, wer zum Schuldigen spricht, du hast recht, dem fluchen die Völker und die Leute verwünschen ihn. Es ist sehr viel davon heute zu finden. Böse Menschen werden von anderen ausdrücklich empfohlen. Es wird so getan, als würden sie Gutes tun. Ich halte das für schlimm, weil die Tatsachen verdreht und weil anständigen Menschen Schaden zugefügt wird. Und nun noch die Verse 25 bis 29. Die aber gerecht richten, denen geht es gut, und reicher Segen kommt auf sie. Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker. Danach gründe dein Haus. Sei nicht ein falscher Zeuge wider deinen Nächsten und betrüge nicht mit deinem Munde. Sprich nicht, wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten. Was hier im Prinzip gesagt wird, wiederholt sich an verschiedenen Stellen der Bibel auf unterschiedliche Weise. So schreibt etwa der Apostel Paulus an die Christen in Rom, »Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« Und nun zu den letzten Versen in Kapitel 24 des Sprüchebuches. »Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren, und siehe, lauter Nesseln waren darauf, und er stand voll Disteln, und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich's zu Herzen, ich schaute und lernte daraus. Noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhst, so wird deine Arbeit kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewappneter Mann. Tja, noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern und dabei die Hände in den Schoß legen, dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, sofern es nicht zu einer Lebenseinstellung wird. Der junge Mann, der Schüler der Weisheit, wird von der Hochschule als Absolvent entlassen. Darum geht es im Buch der Sprüche. Er mag viel wissen und er mag noch andere gute Eigenschaften haben. Aber wenn er faul ist, wird er feststellen, das ist das größte Handicap, das er im Leben haben kann. Mit dieser Anmerkung verabschiede ich mich von Ihnen. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel setzen wir da an, wo wir heute aufgehört haben. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.